Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Mein Gast ist heute Pastor im Ruhestand Volkmar Glöckner. Heimatlose und entwurzelte Menschen liegen ihm am Herzen. Immer wieder wird er gefragt, ob er Flüchtlingen helfen kann. Als er die Geschichte einer eritreischen Familie hört, denkt er, wir können nicht die ganze Welt retten. Dieses Mal wird er Nein sagen, nimmt sich der Pastor der Friedenskirche in Lübeck vor. Aber ein Impuls von Gott stimmt ihn um. Welche besondere Erfahrung Volkmar Glöckner mit diesen eritreischen Christen gemacht hat, warum er ihnen sein Lied Fluchtherz gewidmet hat und was ihn motiviert hat, sich viele Jahre für Migranten zu engagieren, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Volkmar Glöckner.
Dankeschön.
Bis zu Ihrem Ruhestand im März 2021 waren Sie rund 11 Jahre Pastor der Friedenskirche in Lübeck. Das ist eine evangelisch-freikirchliche Baptistengemeinde, damals mit so etwa 300 Mitgliedern. Waren Sie schon immer offen für Menschen aus anderen Kulturen?
Ja, eigentlich schon. Ich bin durch meine Frau und ihre Familie eigentlich so ein bisschen international geworden. Meine Schwiegereltern lebten eine Zeit in den USA. Mein Schwiegervater war Generalsekretär der Baptistenunion, der Baptist World Alliance. Und durch diese familiäre Beziehung habe ich dann auch immer mal bei Reisen mit dabei sein können. Wir waren in der Sowjetunion damals noch. Wir waren in den USA mehrfach. Meine Schwägerin Regina Klaas ist zum Beispiel eine ganze Zeit in Südafrika gewesen und wir haben sie dort besucht. Also international bin ich dadurch eigentlich mehr und mehr geworden. Von daher habe ich gemerkt, es ist so bereichernd, andere Kulturen kennenzulernen und Menschen, die ganz anders geprägt sind. Und ich habe sie lieb gewonnen und es hat mir Freude gemacht, über die Sprachbarrieren hinweg Kontakt aufzunehmen. Ich denke, das war schon sehr prägend, ja.
Es gibt ja unterschiedliche Haltungen in unserem Land zum Thema Migration. Da ist die Angst vor Überfremdung. Menschen haben Bedenken, dass unsere Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird, dass mit der wachsenden Ausländerzahl die Kriminalität zunimmt, dass unsere Gesellschaft nicht noch mehr Zuwanderung verkraftet. Was ist so Ihre Haltung?
Also ich habe Verständnis für die Angst, Heimat zu verlieren. Also ich glaube, dass viele Deutsche, die hier groß geworden sind, den Eindruck haben, es wird alles anders. Manches ist mir fremd, wo ich doch eigentlich hier zu Hause bin. Also ich habe Verständnis für diese Angst vor dem Verlust von Heimat. Aber ich denke, wir haben hier so viel anvertraut bekommen von Gott. Und er möchte, dass wir damit Segen sind. Und ich denke, dass wir so viele Möglichkeiten haben, Menschen zu helfen, die in Not sind, dass wir dafür offen sein sollten und nicht uns abschotten und Menschen, die in Not sind und Hilfe suchen, dann wegschicken. Ich habe einfach ein Herz dafür, mit Menschen zu teilen, weil ich glaube, dass das Gottes Auftrag ist.
Und ein besonderes Herz für diese Menschen, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben, haben Sie bekommen, ich glaube 2011. Was war da passiert?
2011 kamen nach einem Gottesdienst drei Iraner auf mich zu und sagten dann auf Englisch, Pastor, kannst du helfen? Und ich habe dann mit meinem Schulenglisch versucht, mit ihnen zu sprechen und zu fragen, ja, wie denn, was denn? Ich möchte gern helfen, aber... Und dann sagten sie, also als erstes brauchen wir eigentlich eine persische Bibel. Wir haben keine Bibeln und wir sind doch Christen und suchen jetzt Christen. Und da begann ein Zustrom, mit dem wir nie gerechnet hätten. Darauf waren wir nicht eingestellt. Wir wollten keine Flüchtlingsarbeit machen als Gemeinde. Das war also nicht ein Projekt oder so, sondern sie kamen zu uns, als würde Gott sie uns schicken. Und wir haben dann uns dafür geöffnet. Und diese drei brachten dann andere mit. Und ich habe schnell versucht, andere Mitarbeiter dazu zu gewinnen, meine Gemeindeleitung mit einzubeziehen. Und so entstand über eine ganze Reihe von Jahren dann ein Zustrom von Iranern und Afghanen, die in unserer Gemeinde Zuflucht suchten und mit denen wir dann gearbeitet haben.
Und bei Ihnen gab es dann auch so einen Unterstützerkreis. Und ich finde den Namen, den Sie gewählt haben, auch sehr schön. Internationale Freunde hieß der.
Wir haben das immer AKIF abgekürzt, Arbeitskreis Internationale Freunde. Mir war klar, das kann ich nicht alleine. Wenn das alles an mir hängt, wird das nichts. Und habe von daher versucht, Menschen in der Gemeinde zu finden, die dafür offen sind. Wir hatten dann eine Rechtsanwältin dabei, wir hatten einen Ruhestandspastor mit seiner Frau mit dabei. Wir hatten also Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die aber ihre Ressourcen, ihre Gaben mitbrachten, auch ihre Ausbildung, ihr Können. Und wir haben dann versucht, uns gegenseitig zu ergänzen und Dinge zuzuschieben. Was kannst du machen, was kann ich machen?
Was war das denn konkret, wie Sie versucht haben zu helfen?
Wir haben zuerst einmal gesagt, wir wollen Ihnen Jesus nahebringen. Das war schon unsere Hauptmotivation. Sie kamen auch mit dieser Bitte. Wir sind Christen und helft uns. Aber uns war völlig klar, wir können nicht sagen, sei gesegnet und dann tschüss, sondern was habt ihr für Bedürftigkeiten? Wie geht es euch jetzt? Und daraus entwickelte sich vieles. Bei uns haben einige angefangen, ihnen Deutsch beizubringen. Andere sind mit ihnen ins Flüchtlingsheim gegangen, haben geguckt, wie leben sie da überhaupt? Was brauchen sie jetzt akut? Haben Kontakt auch zu den Leuten von der Diakonie aufgenommen, zu den Mitarbeitern dort. Wir haben uns mit ihren Asylunterlagen beschäftigt. Also das entwickelte sich bis hin zu Wohnungsfragen, all diese ganz praktischen Dinge. Aber all das haben wir unter der Überschrift, wir wollen ihnen Jesus nahebringen, der sich auch um unsere Bedürfnisse kümmert. Und haben darum viel mit ihnen gebetet, haben mit ihnen dann auch sehr bald gemerkt, wir müssen ihnen auch das Evangelium in ihrer Sprache rüberbringen. Haben mit einer Farsi-Bibelstunde begonnen, weil ich wirklich denke, wenn ein Mensch nicht das Evangelium seiner Muttersprache hört, dann erreicht das sein Herz nicht richtig. Und da merkten sie, dass wir uns auf sie einstellen. Wir haben das in den Gottesdiensten auch zum Teil dann gemacht mit Übersetzungen.
Also Farsi ist die Muttersprache von Iranern.
Von den Iranern und viele Afghanen sprechen auch Farsi. Und wir haben dann zum Beispiel, wenn ich zu meiner Predigt eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe, dann haben wir die Bibeltexte auch auf Farsi an die Wand geworfen, damit sie merkten, ihr seid gesehen, ihr seid willkommen, wir stellen uns auf euch ein. Wir wollen versuchen, euch zu integrieren.
Und das hat aber auch sicherlich Ihre Gemeinde verändert, wenn Sie jetzt erzählen, auch von Gottesdiensten und Übersetzungsprojekten, eben dieser Farsi-Bibelstunde. Wie war das denn für die Gemeinde, dass da jetzt Menschen aus anderen Ländern in die Gottesdienste kommen?
Also da war nicht nur Begeisterung. Manche hatten auch einfach Ängste. Die sehen ganz anders aus, sie verhalten sich anders. Manche haben sich Mühe gegeben, mit ihnen beim Kirchencafé ein Gespräch zu beginnen, aber das wurde dann nichts, weil man irgendwie sich nicht verständigen konnte. Sie sagten, sie sind ja immer mit ihren Handys beschäftigt. Ja, dass das ihre einzige Möglichkeit war, zum Beispiel auch Dinge zu übersetzen oder die Bibel auf Farsi zu lesen zum Beispiel. Darauf, auf den Gedanken kam man damals noch nicht so. Also es waren schon manche Aversionen, richtig, zum Teil. Und auch dann im Laufe der Zeit manche Vorwürfe. Ihr kümmert euch vor allem um die Flüchtlinge und wir werden vernachlässigt. Das hat schon zu Spannungen geführt. Bei anderen hat es zu einer großen Bereitschaft zu teilen geführt. Aber bei Menschen, die nicht so dicht dran waren oder sich nicht trauten oder es vielleicht auch nicht konnten, bei denen hat das auch Ängste ausgelöst.
Das hat Sie aber nicht dazu gebracht, Ihr Engagement zurückzufahren?
Zurückzufahren nicht, sondern es hat uns herausgefordert, Brücken zu bauen, Verständnis zu wecken, die Gemeinde, die Hiesigen zusammenzubringen mit den Geflüchteten, zu sagen, Integration gelingt nur, wenn Beziehungen entstehen. Integration entwickelt sich ja nicht durch Veranstaltungen oder durch irgendwelche Konzepte, da müssen Beziehungen wachsen. Wir haben auch mit der Gemeinde einmal einen Abend zum Thema Hilfe, die Flüchtlinge überfordern uns, gemacht. Und das war wie so ein Dampf aus dem Kessel lassen, weil da mal die Fragen gestellt werden konnten, die man sich vielleicht auch nicht traute. Und wir haben gesagt, es darf alles gefragt werden. Ihr dürft auch euren Unmut mal rauslassen. Wir hatten allerdings einen schönen Trick genommen. Wir haben gesagt, wir bilden kleine Gruppen und jede Gruppe kriegt einen Schriftführer und dann schreibt mal die Fragen auf, die ihr gerne in die große Runde geben wollt. Damit war es schon so ein bisschen Dampf weggenommen, aber trotzdem die Möglichkeit, alles offen zu fragen. Und die Fragen, die wir nicht in dem Abend beantworten konnten, haben wir dann auch schriftlich nochmal später in einem Gemeindemagazin beantwortet, um auf alles wirklich auch einzugehen. Das war eine Hilfe.
Mhm. Das hat wirklich die Situation auch so ein bisschen entspannt, die Atmosphäre auch zwischen Flüchtlingen und eben den Gemeindegliedern.
Ja, würde ich schon sagen, aber es hat nicht die Herausforderungen wirklich weggenommen, die blieben. Und auch unterschiedliche Sichtweisen bis heute.
Was hat Sie denn am meisten herausgefordert?
Also ich muss ehrlich sagen, die Spannung zwischen den beiden Interessen, will ich mal sagen. Ich bin ja Gemeindepastor mit von ganzem Herzen gewesen und habe darunter gelitten, dass die einen sich beklagten, aber dann die anderen sich auch beklagten. Und das zu versöhnen oder beiden gerecht zu werden, das fand ich zum Teil stressig. Nun bin ich auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, ist man vielleicht als Pastor sowieso und möchte gern vermitteln, aber das ist nicht immer gelungen.
Gab es auch sonst Herausforderungen? Das waren ja nun Menschen aus einer ganz anderen Kultur, mit denen Sie da zu tun hatten, die eine andere Sprache gesprochen haben, die sich anders verhalten haben. Da können sich ja auch Konflikte daraus ergeben oder Missverständnisse.
Spannend war zum Beispiel, wir haben ja, wenn wir Taufen hatten, die immer sehr gut vorbereitet mit Gesprächen, mit Übersetzungen. Es war sehr aufwendig. Und haben dann gebeten, dass die Geflüchteten auch ein Zeugnis vor der Gemeinde sagten, also ihre Lebensgeschichte kurz skizzierten und auch, was sie jetzt mit Jesus verbinden, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und da tauchte natürlich die Frage manchmal auf, stimmt das alles so? Und uns haben auch dann Betroffene oder Iraner oder Afghanen gesagt, nicht alles, was euch so erzählt wird, ist auch die Wahrheit. Das hat mich schon herausgefordert, weil ich dachte, boah, wir investieren jetzt hier so viel und wir bringen euch so viel Vertrauen entgegen und ihr erzählt uns dann vielleicht doch Geschichten, weil ihr denkt, dass die jetzt passend sind oder dass wir das hören wollen. Aber da haben wir uns untereinander auch gesagt, wir können das nicht kontrollieren. Wir wollen nicht mit einem Misstrauen jetzt gehen. Wir wollen sicherlich wachsam sein und auch nicht einfach drauf lostaufen, in Anführungsstrichen, sondern wir wollen es ernst nehmen, dieses Fragen und mit ihnen sprechen und mit ihnen beten. Und es war wichtig für uns, dass wir auch mitbekamen, dass sie selbst beteten und eine Beziehung zu Gott entwickelten. Aber wir können nicht alles nachprüfen. Das ist auch eigentlich nicht unsere Aufgabe, sondern wir wollen vertrauen. Aber dafür mussten wir uns immer mal wieder neu entscheiden auch.
Ist es so, dass es für manche auch wichtig war, sich taufen zu lassen in Deutschland für den Asylstatus zum Beispiel?
Unbedingt. Das war Voraussetzung, das wurde von den Ausländerbehörden auch gesagt, seid ihr denn getauft? Ja, nee, dann glauben wir euch das nicht. Und wir haben gesagt, die Taufe ist keine Eintrittskarte und wir taufen nicht einfach so. Ich erinnere, dass an einem Sonntag nach dem Gottesdienst ein iranischer Bruder jemanden zu mir brachte, der sagte, ich möchte auch getauft werden. Und dann habe ich gesagt, das ist ja schön, dann kommen Sie doch jetzt erstmal in unsere Gottesdienst und auch in die Phase Bibelstunde und wir lernen uns langsam kennen. Und er sagte, nee, ich möchte gerne jetzt schnell getauft werden. Und ich dachte, so schnell geht das bei uns aber nicht. Ach, muss ich hier jetzt Goldbarren anbringen oder so. Da dachte ich, holla, was ist das jetzt für ein Ton, der da reinkommt? Aber da bin ich cool geblieben, habe gesagt, nein, keine Goldbarren, sondern wir wollen Vertrauen entwickeln und Beziehungen. Und wir möchten Ihnen helfen, Jesus kennenzulernen. Und wenn wir merken, Sie sind auf einem guten Weg, dann werden wir Sie auch taufen. Aber dafür müssen wir uns erst einmal kennenlernen. Mhm. Er ist dann auch nie wiedergekommen.
Es gab eine Geschichte einer Flüchtlingsfamilie aus Eritrea, die mit einer ganz komplizierten Angelegenheit auf Sie zugekommen sind, Sie um Hilfe gebeten haben. Diese Geschichte hat Sie besonders berührt. Worum ging es?
Nach einem Gottesdienst brachte eine Freundin der Gemeinde, nahm Kontakt auf zu mir und erzählte von einer eritreischen Frau, die mit ihren beiden Kindern schon öfter im Gottesdienst war Wir haben uns dann vereinbart, uns zu treffen. Und als ich dieser Frau gegenüber saß, da hatte ich so innerlich gedacht, jetzt kommt die nächste Geschichte. Die Freundin hatte schon angedeutet, worum es ging. Und ich habe gesagt, das können wir nicht, das überfordert uns. Es ging um ein Kind, das sie vor Antritt der Flucht gerade geboren hatten und was sie dann zurückgelassen hatten bei der Großmutter. Und nun 2 Jahre, nachdem sie geflohen waren, sich immer noch danach sehnten, das Kind holen zu können und ob wir nicht helfen könnten. Und ich hatte innerlich gesagt, das kann ich nicht. Wir hatten schon so viel und ich war eigentlich auch so ein bisschen kraftlos. Aber dann sitze ich dieser Frau gegenüber und sie erzählt mir die Geschichte mit einem schwierigen Englisch. Ich versuchte zu verstehen, aber ich sah in ihre Augen und sah so viel Traurigkeit und so viel Schmerz, da konnte ich nicht einfach Nein sagen. Und es war mir, als würde Gott sagen, folg mal, wenn das dein Kind wäre, was würdest du tun? Und ich habe nur innerlich gesagt, naja, ich würde alles tun. Und habe dann noch so mich verteidigen wollen und sagen wollen, aber Herr, wir können doch nicht jetzt alle Kinder der Welt retten. Und dann war, als würde Gott mir sagen, nein, musst du auch nicht. Aber bei diesem Kind möchte ich, dass du mithilfst. Lass dich darauf ein. Und dann habe ich das so signalisiert, dass ich das versuchen will. Habe natürlich innerlich gedacht, was mache ich denn jetzt und wie gehen wir überhaupt vor? Und aber dann entwickelte sich ein Weg, dass ich Kontakt aufnahm zu der Beraterin, mit der sie schon im Gespräch war über diese Situation.
Genau, sind da nicht normalerweise die Behörden für zuständig, um ein Kind nachzuholen?
Ja, die Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft dieser Familie hatten sie schon eine Beraterin von einer Einrichtung, die sich auch um Geflüchtete kümmert, weitervermittelt und die hatte auch schon einiges unternommen. Dazu muss man sagen, in Eritrea gibt es gar keine deutsche Botschaft, wo man ein Visum beantragen könnte. Also hatte diese Familie schon organisiert, dass die Oma mit dem Kind nach Kenia reiste, nach Nairobi, weil dort eine deutsche Botschaft ist. Die hatten zu Hause alles verkauft, waren dann mit diesem Geld nach Nairobi und saßen dort nun aber fest und es ging nicht weiter. Das Geld war alle, sie waren untergekommen bei einer anderen Eritreerin, die sich kümmerte, aber die auch jetzt nicht mehr weiter wusste und konnte. Und bei der Botschaft ging es nicht weiter. Und diese Mitarbeiterin von der, die Beraterin, die hatte schon an die Botschaft geschrieben, hatte denen schon Dokumente geschickt, Eheurkunde und so Dinge. Aber es ging jetzt nicht weiter. Und sie sagt, mehr kann ich nicht tun. Und von daher kam dann diese Mutter und sagte, Pastor, kannst du nicht was tun?
Und dann haben Sie sich engagiert. Interessieren würde mich noch, warum ist diese eritreische Familie überhaupt geflohen? Können Sie das noch ein bisschen beschreiben? Das haben Sie ja dann auch erfahren, was der Grund dafür war und warum, vor allen Dingen, warum Sie Ihr Kind zurückgelassen haben.
Ja, in Eritrea ist es so, dass es dort schon auch viele Christen gibt, aber eritreisch-orthodoxe Christen, es gibt auch katholische und evangelische Christen, aber wer außerhalb dieser etablierten Kirche sein Christsein leben will, zum Beispiel in evangelischen Freikirchen, der wird verfolgt, das ist verboten. Und diese Familie gehörte zu einer pfingstlichen Freikirche, zu einer kleinen Gruppe und sie trafen sich heimlich in den Häusern und die Mutter, Esther, hatte gerade am Anfang des Jahres 2016 erlebt, dass sie bei einer Hausversammlung verraten wurden. Die Polizei kam, sie wurden ins Gefängnis geworfen. Sie war schon hochschwanger und sie war einen Monat im Gefängnis und wurde dann wieder freigegeben mit natürlich der Androhung, wenn sie sich wieder daneben benimmt, wenn sie wieder sich trifft mit diesen Christen, dann wird es schlimmer. Parallel hat der Ehemann viel Not beim Militär erlebt. Abraham war schon als junger Mensch zum Militär einberufen worden und hatte dort Schlimmes erlebt, war schwer misshandelt worden, weil er bei der Geburt seines Sohnes zu spät kam zum Dienst und dann erwischten sie ihn mit einem Handy und das war verboten. Und also jedenfalls wurde er da sehr schwer bestraft und der Vater, der auch beim Militär war, war dort in Ungnade gefallen. Also es kamen mehrere Dinge zusammen, sodass sie große Angst hatten und sagten, was passiert jetzt hier weiter? Dann hörten sie, dass wieder eine Hausversammlung verraten wurde. Da waren sie nicht dabei, aber sie bekamen das erzählt und sagten, wir müssen jetzt weg. Wenn die jetzt uns auch verraten, müssen wir weg. Aber da war jetzt gerade das Kind geboren. Und alle, die dann mithalfen und die sagten, es waren ja nicht viele, aber die Oma, der Vater, der verletzt zu Hause war, die sagten, wenn ihr jetzt loszieht und das Baby mitnimmt, das geht nicht. Ihr könnt nicht übers Mittelmeer von Libyen aus.
Baby war
6 Wochen. Mhm. 6 Wochen alt. Esther wollte das erst nicht, aber sie haben gesagt, das geht nicht. Dazu kam, dass eine Freundin von Esther vor einiger Zeit schon geflohen war und dann auf der Flucht mit dem Schiff Schiffbruch erlitten hatten und das kleine Kind, das sie mit dabei hatte, war ertrunken. Und das hatte die Freundin ihr noch gemeldet. Dann war der Kontakt abgebrochen und sie hatte nun große Angst vor dieser Reise, vor dieser Flucht, sodass sie schweren Herzens das Kind zurückgelassen hat und mit den 2 anderen kleinen Kindern, ich glaube 5 und 3 waren sie damals, dann auf die Reise ging.
Das war auch eine ganz abenteuerliche Reise von Eritrea über den Sudan bis nach Libyen.
Dann, genau. Dann nach Italien, dann noch Dänemark und bis sie dann schließlich in Deutschland landen. Und 2018, also 2 Jahre nach der Flucht, landeten sie dann bei uns und baten um Hilfe.
Und sie waren dann schon anerkannte Flüchtlinge.
Genau.
Was haben Sie nun versucht, in die Wege zu leiten?
Also das erste war der Kontakt mit dieser Beraterin, die das bestätigte. Ich musste ja auch erstmal gucken, stimmt die Geschichte so? Weil es ja auch um Fragen des Geldes ging und so. Und dann passte es glücklicherweise zusammen. Wir hatten eine kenianische Freundin, die inzwischen nicht mehr in Lübeck lebte, sondern in Kiel. Die hat noch Verwandte in Nairobi. Und wir haben gesagt, meine Frau und ich, ist das nicht die Gelegenheit, jetzt zu fragen, kannst du mithelfen? Wir brauchen jemanden vor Ort, der dort nochmal recherchiert und der versucht auch vielleicht zur Botschaft Kontakt zu nehmen, aufzunehmen und der mit dieser Oma, mit dem Kind und der Frau, die da sie ihnen Unterkunft gegeben hatte, Kontakt aufnimmt. Und dann haben wir tatsächlich Penina Muchichu gewinnen können, so heißt diese kenianische Freundin. Und sie hat sofort gesagt, klar, ich helfe, wo ich kann. Und wir haben dann also Kontakt zu ihrem Bruder aufgenommen, der dort in Nairobi lebt und ein kenianisches Taxi fährt, Matatu. Und haben ihn gebeten, kannst du nicht dich kümmern und Kontakt aufnehmen. Und dann entstand dieser Kontakt telefonisch von der eritreischen Familie zur Oma, beziehungsweise man muss sagen zu der Unterkunftsbesitzerin, wo sie untergekommen war, denn die Oma hatte kein Telefon, die sprach kein Englisch, kein Swahili, also die war auch sehr hilflos dort in Nairobi. Und dann haben wir also durch den Kontakt, den wir hatten, die zueinander gebracht. Dann stellte sich raus, da ist noch ein anderer Helfer, der den Kontakt zur Botschaft aufgenommen hatte, aber es steckte nun fest. Und dann haben wir erstmal versucht, dafür zu sorgen, dass sie Geld bekamen, damit sie dort versorgt sind und die Hotelbesitzerin auch stillhält und sie noch dort behält. Bekamen wir erstmal monatelang keine weiteren Nachrichten. Es war so echt eine Warterei und hoffen und dranbleiben. Und dann bekamen wir plötzlich die Nachricht, es muss ein DNA-Test gemacht werden. Ja, wie macht man jetzt einen DNA-Test? Dann hat aber der Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft uns ein Labor besorgt in Göttingen. Von denen ließen wir uns die Unterlagen schicken. Die haben parallel dann auch nach Nairobi Unterlagen geschickt, sodass die Botschaft einen Vertrauensarzt zu dem Kind schickte, eine Probe nahm. Also es war alles sehr aufwendig.
Damit das einfach bestätigt wird, dass sie wirklich die Mutter dieses Kindes
ganz
ist.
Ganz genau. Es musste nachgewiesen sein, dass das nun wirklich auch das Kind dieser Eltern ist. Und wir in Lübeck mussten auch einen Arzt bitten, das zu tun, haben in der Gemeinde jemanden gebeten, haben einen Dolmetscher organisiert, um mit ihnen nochmal zusammen diese Dinge zu besprechen und das dann zu machen. Das dauerte insgesamt von, ich glaube im Juli 2018 war der erste Kontakt und im Januar 2019 kam dann, dass die Proben stimmen überein, es ist alles gut und ein paar Wochen später das Visum ist da. Nur dann ging es los zu überlegen, ja und wie holt man jetzt das Kind? Das Kind kennt die Eltern nicht, wir kennen uns da nicht aus, ja wer fährt da hin? Also das ist natürlich dann der nächste Riesenschritt.
Sie haben sich dann entschlossen, auch Ihre Bekannte, Ihre Freundin, die Kenianerin einzubeziehen und die ist dann tatsächlich geflogen.
Sie ist dann mit der Mutter zusammen geflogen, war erst fast undenkbar, aber sie klemmte sich den Finger in der Tür und der Arzt sagt, das ist ja seltsam, ich muss sie krank schreiben, so können sie nicht arbeiten, sie war in der Pflege. Und da sagte der Arzt, ja, Frau Mochiciu, dann fliegen Sie doch und holen das Kind. Der Finger heilt auch im Flugzeug. Dafür müssen Sie nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen. So dass wir das auch echt als Gottes Fügung gesehen haben, muss man ja ein bisschen vorsichtig sein damit. Man klemmt sich den Finger, aber sie konnte dann fliegen. Hat dort spannende Dinge noch erlebt mit manchen Problemen. Es musste noch ein Visum für das Kind nachorganisiert werden, weil das schon länger als ein halbes Jahr am Land war. Und das ging aber nicht, weil der Pass ja bei der Botschaft lag und dann musste das nachgeholt werden. Und die Sorge vor hohen Strafzahlungen, ist alles gut gegangen. Gott hat da wirklich eingegriffen.
Sie haben dann auch noch offene Rechnungen bezahlt, auch noch mal Geld mitgegeben gehabt, auch noch mal Geld hingeschickt. Das ist ja auch so ein Wagnis, wo man ja nie genau weiß, funktioniert das alles? Kommt das Geld in die richtigen Kanäle? Aber da hatten Sie keine Bedenken.
Also da war natürlich gut, dass wir uns gut kannten, dass wir Vertrauen zueinander hatten, dass Penina Mochiciu absolut vertrauenswürdig war und damit sorgsam umging. Und wir dann auch im Gespräch waren, was machen wir, was machen wir nicht. Aber die Spannung auch, wo das Geld herholen und woher nehmen, das war auch ein Abenteuer. Denn
Sie haben das selber irgendwie organisiert oder mit Ihrem Unterstützerkreis?
Manches haben wir selbst natürlich mit eingebracht, dann manches von dem Unterstützerkreis. Aber ich habe auch noch andere Dinge versucht. Ein Erlebnis war, ich habe einen Nachbarn von Verwandten, der ein sehr wohlhabender Mensch ist, besucht und ihn gefragt, ob er helfen kann. Und ich war so innerlich überzeugt, der wird aus der Portokasse, wird er uns helfen. Und er sagt so ganz kühl, nö, ich finde das mit dieser ganzen Flüchtlingspolitik nicht gut, ich möchte das nicht unterstützen. Und dann bin ich sehr enttäuscht und betröppelt nach Hause gefahren. Aber habe dadurch auch was gelernt. Ich glaube, dass Gott nicht hilft, indem er wenige gebraucht, die viel geben, sondern dass er viele gebraucht, die wenig geben, die bereit sind, aber zu teilen. Und wo das dann ineinander greift, kann Hilfe geschehen und können Wunder passieren. Mhm. Und so ist das auch bei dieser Geschichte passiert.
Am 12. Februar 2019 sind die Frauen dann zurückgekommen, ja, nach Lübeck, angekommen. Das Ende, glückliche Ende einer abenteuerlichen Reise war das, einer abenteuerlichen Geschichte. Wie war das für Sie?
Es war schon, waren schon Glücksgefühle, dass das gelungen ist. Und als wir dann, sie kamen zu uns und das Taxi hatte sie vom Flughafen geholt und wir haben nur kurz Zwischenstationen bei uns machen lassen, damit Penina und ihre Tochter, die mitgeflogen war, damit ein Kind dem Kind auch helfen kann. Die stiegen dann aus, um dann wieder zurück nach Kiel zu fahren. Und das Taxi sollte dann weiter zur Flüchtlingsunterkunft. Und wir sahen dann nur, das Kind war natürlich völlig verschlafen und auch eingeschüchtert. Aber die Mutter strahlte und war so glücklich, dass sie ihr Kind wieder hatte. Und es war klar, das wird natürlich jetzt auch Zeit brauchen. Das Kind war zum zweiten Mal entwurzelt. Das Kind war jetzt 2 Jahre, 10 Monate, glaube ich. Und kannte ja die Eltern nicht. Von daher war es gut, dass sie auch im Moment Zeit dort hatten, ein paar Tage, um sich überhaupt kennenzulernen. Aber das musste dann jetzt erst werden. Das war uns schon klar, dass das noch ein längerer Weg wird. Aber wir haben gesagt, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, sich zu engagieren, weil eine Familie wieder zusammengeführt wurde, die sonst einen tiefen Schmerz behalten hätte, der wohl kaum hätte heilen können.
Dieses Kind ist jetzt mittlerweile ein Schulkind. Wie hat sich die Geschichte der Familie weiterentwickelt? Haben Sie das verfolgen können?
Wir haben zwischendurch den Kontakt verloren. Ich wollte sie auch nicht an mich binden. Das war mir eigentlich immer wichtig bei der Arbeit mit den Geflüchteten, bei aller Freundschaft, bei allen Beziehungen, nicht eine Abhängigkeit zu entwickeln, was nicht immer zu vermeiden war. Aber gerade auch bei dieser Familie habe ich gesagt, nee, ich werde jetzt nicht ständig hinterher und nachfragen und so. Aber als ich das Lied Fluchtherz schrieb, durch einen Impuls aus einer Zeitung, fiel mir diese Geschichte wieder so ein und ich hatte sie vor Augen und musste an sie denken und habe dann wieder den Kontakt aufgenommen zu ihnen und gefragt, darf ich eure Geschichte aufschreiben? Und dann habe ich mich mit ihnen dreimal getroffen und habe sie interviewt. Die inzwischen große Tochter, 13-jährige Lydia, hat übersetzt. Joel, der Bruder, ist ja noch da. Und dann eben Noemi, die wir geholt haben. Aber die ist jetzt ein quicklebendiges Mädchen von fast 8 Jahren. Und die Familie ist glücklich und ist angekommen. Und es war für sie schmerzlich, das alles nochmal zu erzählen. Aber es zeigte eben auch, sie sind jetzt gerettet, sie sind angekommen, sie haben Schutz gefunden. Sie beginnen sich zu integrieren. Die Kinder sind gut in der Schule, kommen gut zurecht. Die Mutter macht eine Ausbildung in der Altenpflege. Also sie sind angekommen. Man merkt, dass sie gezeichnet sind von dieser Geschichte. Aber sie haben eben auch eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte des Wirkens Gottes in ihrem Leben. Und das tun sie, wo sie können.
Mhm. Sie haben nun schon Ihr Lied erwähnt, Fluchtherz. Wie kam es dazu, dass Sie das geschrieben haben?
Im Dezember 23 las ich in unserer Zeitung ein Interview mit einem deutschen Musikproduzenten, Michael Kunze, der zu seinem 80. Geburtstag interviewt wurde. Er hat Lieder für Udo Jürgens geschrieben und also ein bekannter Produzent. Der sagte, es müsste eigentlich mal jemand ein Lied schreiben über die Gefühle von geflüchteten Menschen. Und dieser Satz, der hat mich getriggert. Und dann habe ich mich, als meine Frau und ich Silvester ein paar Tage wegfuhren, in dieser Zeit hingesetzt und habe angefangen, ein Lied zu schreiben. Und mir war schnell der Titel vor Augen, Fluchtherz. Und ich habe versucht, das, was ich bei den vielen Geflüchteten, mit denen ich Kontakt habe und hatte, was ich bei ihnen wahrgenommen habe, erlebt habe, das aufzuschreiben und in Verse zu packen. Und dabei ist dann dieses Lied Fluchtherz entstanden. Ich weiß noch, meine Frau war ganz irritiert, dass nachts aus dem Badezimmer plötzlich irgendwelche Töne erklangen. Da war ich mit meinem Handy ins Bad gegangen, um eine Idee, die ich in der Nacht hatte, aufzunehmen. Also es war auch das Schreiben dieses Liedes ein schönes, spannendes Abenteuer. Aber das kam mir so richtig vom Herzen und ich hoffe, dass es Herzen berührt.
Mhm. Und dieses Lied hören wir jetzt und danach sprechen wir weiter über Ihr Herzensanliegen, Flüchtlinge zu begleiten.
Hast die Heimat verloren, bist nun nirgends zu Haus, bist in Schönheit geboren, sie macht in Asche daraus. Suchtest Schutz vor Verfolgung, einfach weg, egal wohin. Ohne Ziel, ohne Hoffnung macht das Leben keinen Sinn. Wo sind Menschen, die fragen, Herz, was brauchst du, was hilft dir? Wo sind Menschen, die sagen, sei willkommen, bleib hier? Nur wenn Menschen teilen, womit sie reich beschenkt, kann dein Fluchtherz heilen, weil ein Mensch an dich denkt. Bist am Ende der Welt gelandet, hast dir deinen Weg gebahnt. Bist im fremden Land gestrandet, hast die Einsamkeit geahnt. Du hast Nähe meist gemieden, doch dein Herz sehnt sich nach Glück. Deine Seele sucht Frieden, es gibt keinen Weg zurück. Wo sind Menschen, die fragen, Herz, was brauchst du, was hilft dir? Wo sind Menschen, die sagen, sei willkommen, bleib hier? Nur wenn Menschen teilen, womit sie reich beschenkt, kann dein Fluchtherz heilen, weil ein Mensch an dich denkt. Sprichst am Tag in neuen Worten, mit dem Kopf bist du bereit, träumst doch nachts von alten Orten, dein Herz braucht noch Zeit. Neue Wurzeln wachsen langsam, komm, verlier nicht den Mut. Was unmöglich scheint am Anfang, wird am Ende doch gut. Wo sind Menschen, die fragen, Herz, was brauchst du, was hilft dir? Wo sind Menschen, die sagen, sei willkommen, bleib hier? Nur wenn Menschen teilen, womit sie reich beschenkt, kann dein Fluchtherz heilen, weil ein Mensch an dich denkt. Wo sind Menschen, die fragen, Herz, was brauchst du, was hilft dir? Wo sind Menschen, die sagen, sei willkommen, bleib hier? Nur wenn Menschen Menschen teilen, womit sie reich beschenkt, kann dein Fluchtherz heilen, weil ein Mensch an dich denkt. Menschen, die fragen, Herz, was brauchst du, was hilft dir? Wo sind Menschen, die sagen, sei willkommen, bleib hier? Nur wenn Menschen teilen, womit sie reich beschenkt, kann dein Fluchtherz heilen, weil ein Mensch an dich denkt. Kann dein Fluchtherz heilen, weil ein Mensch an dich denkt. Kann dein Fluchtherz heilen, weil ein Mensch an dich denkt.
Fluchtherz, ein Lied von Volkmar Klöckner. Er ist heute mein Gast. Wir sprechen über sein Engagement für Migranten. Sie haben nun diese positive Erfahrung gemacht, diese eritreische Familie wieder zusammengeführt. Aber sicher gab es auch Enttäuschungen, schwierige Erfahrungen. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich kann natürlich jetzt keine konkreten einzelnen Situationen erzählen, weil es um Lebensgeschichten von Menschen geht. Aber es gibt schon auch Menschen, die mit der neuen Situation, mit dem neuen Land, mit den Herausforderungen hier nicht klargekommen sind und dann sich für Dinge entschieden haben, sich verhalten haben in Art und Weisen, wo man sagt, Mensch, ihr seid doch Christen und ihr seid jetzt hier in einem Land, wo ihr Schutz sucht. Warum macht ihr das jetzt? Warum kommst du da nicht zu mir und fragst? Oder warum versucht ihr euch hier so durchzuwurschteln? Die Herausforderung, in einem fremden Land klarzukommen, und aber auch eben eine Kultur mitzubringen. Und gerade wer aus den arabischen Ländern kommt, wer aus dem Iran kommt, also mir haben Iraner erzählt, sie haben eigentlich immer ein Doppelleben geführt. Sie haben heimlich eine Wirklichkeit gehabt und dann eine Wirklichkeit, die man dem Staat zeigen konnte. Und das hat sie ja geprägt. Und das nun hier abzulegen und hier immer ehrlich und offen zu sein und hier sich an alle Gesetze zu halten und so, das mussten sie lernen. Und das hat bei dem einen besser geklappt und bei manchen aber auch nicht. Und das hat uns natürlich auch ein Stück enttäuscht dann. Und wir konnten ihnen in manchen Situationen dann auch nicht helfen und mussten das so stehen lassen oder sagen, es geht nicht. Aber ich habe Verständnis, dass es ihnen manchmal nicht gelungen ist. Mir gelingt auch vieles nicht. Und ich brauche dann Vergebung und Neuanfang und eine zweite Chance. Und ich finde, dass sie eine zweite und dritte und vierte Chance verdient haben.
Was würden Sie sagen, was hilft, damit Integration gelingen kann?
Ich denke wirklich, dass Integration mit Beziehungen zu tun hat. Wenn Freundschaften entstehen, wenn Menschen bei mir zu Hause am Tisch sitzen, wenn wir zusammen ein Gartenfest feiern, was wir nach den Taufen manchmal gemacht haben, dann wenn sie selbst beteiligt sein dürfen, mit ihrer Art Gastfreundschaft zu leben, Feste zu gestalten, dann kann etwas zusammenwachsen. Wenn man sie nur einlädt zu einer Veranstaltung, wenn man sagt, du kannst hier eine Stunde sein und dann aber nicht mehr Kontakt zulässt, wird es nicht gelingen. Und ich denke, was wir in unserem Land ja schwierig erleben, ist, dass so Parallelgesellschaften entstehen. Und das ist für den Zusammenhalt einer Gesellschaft dramatisch. Ich habe immer versucht zu integrieren und zusammenzubringen und voneinander zu lernen und sich aufeinander einzulassen. Aber das gelingt eben nicht immer. Manchmal überfordern wir uns da gegenseitig. Manchmal erwartet man zu viel von dem anderen und ist dann enttäuscht, weil er diese Erwartung nicht erfüllt. Und das ist uns auch in Lübeck nicht immer gelungen.
Gibt es etwas, wo Sie sagen, das würde ich heute anders machen?
Ich habe darüber öfter nachgedacht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde es wieder so machen, sicherlich mit den Erfahrungen, die ich heute habe. Aber ich stehe dazu, dass es gewesen ist, wie es gewesen ist und dass wir alle miteinander, die wir an dieser Arbeit auch beteiligt waren, an der Gemeindearbeit, dass wir alle miteinander immer wieder versucht haben, aus dem Hören auf Gott heraus und auf dem Achten aufeinander die nächsten Entscheidungen zu treffen und die nächsten Schritte zu gehen. Und ich stehe dazu, dass es so damals nicht anders ging und dass wir das so gemacht haben. Sicherlich würde ich heute die Erfahrung, die ich inzwischen habe, mit einarbeiten. Aber ich könnte wirklich nicht sagen, an diesem Punkt würde ich das ganz anders machen. Ich weiß, dass manche Gemeinden von vornherein gesehen haben, versucht haben, zum Beispiel eine iranische Gemeinde dann zu bilden oder eine afghanische Gemeinde. Ja, ich habe mich nochmal erkundigt, wo gibt es heute noch iranische Gruppen, wo ist Integration gelungen? Dort, wo solche Gemeinden entstanden sind und wo auch Leiter gefunden wurden, die iranische oder afghanische Leiter, dort gibt es noch diese Gruppen und Kontakte, während manche Gemeinden, die, wie wir versucht haben, zu integrieren, schon auch feststellen, dass Geflüchtete wegbleiben und dass sie nur kommen, wenn sie wieder Hilfe brauchen oder so. Aber mein Anliegen ist nach wie vor die Integration. Und ich glaube, ich würde es wieder versuchen, trotz mancher Enttäuschung. Und versuche es auch bei dem, was ich heute tue mit Geflüchteten, die Beziehung zu bauen, persönlichen Kontakt zu bekommen und ihnen zu helfen, hier anzukommen. Und nicht möglichst viel von dem, was sie jetzt mitbringen, für sich dann leben, weiterleben zu wollen.
Sie sind mittlerweile Pastor im Ruhestand, leben jetzt auch an einem anderen Ort. Und wie es jetzt schon klang, auch dort haben Sie Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen.
Wir leben ja jetzt in Ascheberg bei Plön. Und dort hat eine Nachbarin davon erzählt, dass sie bei einem Arzt mitbekommen hat, wie ukrainische Flüchtlinge sehr hilflos waren und auch nicht sehr liebevoll behandelt wurden. Und sie hat gesagt, das geht doch nicht, denen muss man doch helfen. Und da entstand bei ihr so der Wunsch zu helfen. Und wir saßen dann irgendwann als Ehepaare zum Kaffee zusammen. Und da erzählte sie von dieser Situation. Und dann sagten wir, Mensch, lass uns doch zusammen was versuchen. Und dann haben wir andere noch gesammelt und uns mal getroffen und überlegt, was könnte man tun. Da waren waren sehr unterschiedliche Vorstellungen. Und dann haben wir zu sechst oder zu siebt dann gesagt, komm, wir fangen einfach mal an. Wir helfen, die deutsche Sprache zu lernen. Wir versuchen, uns Material zu besorgen, hatten dann mit anderen Flüchtlingsarbeiten uns ausgetauscht. Wie macht ihr das aus der Nähe und so? Und haben dann Material uns organisiert und machen jetzt an jedem Freitagnachmittag für 1,5 Stunden ein sehr niederschwelliges Angebot, die deutsche Sprache besser zu lernen. Und da kommen Einzelne, wir sind ja auch nur Einzelne, aber es entsteht dabei Freundschaft, wir lachen miteinander. Wir haben bewusst gesagt, wir wollen das erstmal darauf begrenzen, also noch nicht schon gleich alle in unsere Häuser und uns übernehmen. Wir wollen erstmal langsam uns vortasten. Aber da merken wir schon, das sind 1,5 Stunden, die den Menschen, die kommen, Freude machen und uns auch. Mhm.
Sie haben sich viele Jahre für Flüchtlinge engagiert, für ihr Herzensanliegen. Wie schauen Sie zurück auf diese Zeit? Was haben Sie so gelernt aus diesem Umgang auch mit den Menschen aus den verschiedenen Nationen? Was ist Ihnen deutlich geworden?
Ich hatte ja den Wunsch, dass sie Jesus kennenlernen, dass sie ihm vertrauen lernen, dass sie mit ihm leben lernen. Und manchmal kam der Vorwurf von Menschen, die das beobachteten, Mensch, die kommen doch nur, weil sie eure Hilfe brauchen und wollen die wirklich Jesus? Und mir hat sehr geholfen, die Geschichte von der Speisung der 5000. Da kommen die Menschen, um Jesus zu hören, und er predigt den ganzen Tag. Und dann sagt er zu den Jüngern plötzlich, und nun gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger hatten gemerkt, die haben Hunger, Meister, du musst sie wegschicken. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann tun sie das. Und der Erfolg ist, ich glaube, Johannes berichtet es nachher, dass sie Jesus zum König machen wollen. Und er muss weg, weil sie missverstehen, wer er ist. Ich glaube, dass sicherlich die Gefahr sein kann, wenn wir geflüchteten Menschen von Jesus erzählen, ihnen aber auch helfen, dass sie kombinieren, ach, ist Jesus vielleicht so der Nothelfer nur und der, der unsere Probleme löst, und darum gehen wir zu den Christen, wenn wir Probleme haben. Aber ich glaube, dass der Auftrag immer noch gilt, Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen und ihnen zu helfen, satt zu werden. Und sie wissen zumindest dann, zu wem sie gehen können, um zu fragen, ich möchte aber noch mehr wissen, wer ist Jesus wirklich? Der kümmert sich ja nicht nur um meinen Hunger. Und das hat mich auch getröstet in Bezug auf Enttäuschungen, die ich erlebt habe. Und das habe ich auch versucht, Mitarbeitern so zu sagen, die ja auch zum Teil enttäuscht waren von dem, was dann geblieben ist.
Und Jesus kann ja auch Menschen nochmal, ja, kann ja manches nochmal zurechtrücken.
Ganz genau. Ganz genau. Eine Beziehung zu Jesus ist ja auch immer eine Geschichte. Mhm. Den Einstieg haben wir versucht, ihnen zu geben. Und das war für diese Jahre, die wir ihnen helfen konnten, am Anfang ihres Lebens hier in Deutschland, vielleicht dann auch ein entscheidender Impuls. Und nicht bei allen ist es gleich sichtbar, wie es weitergegangen ist. Aber ich habe die Hoffnung, dass Jesus nicht nachlässt bei ihnen.
Genau. Ja, danke schön, Volkmar Klöckner, dass Sie Ihr Herzensanliegen mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie dort, wo Sie leben, ein Segen sein können.
Dankeschön.
Das war das Gespräch mit Pastor im Ruhestand Volkmar Klöckner. Bis 2021 hat er sich in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde der Friedenskirche in Lübeck für Flüchtlinge engagiert. Sein Lied Fluchtherz hat er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben einen Link gesetzt. In unserer Audiothek auf ERF Plus können Sie diese Sendung jederzeit nochmal hören und gerne auch weiterempfehlen. Danke fürs Dabeisein. Viel Segen von Gott wünscht Ihnen Simone Nickel.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.